HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Ich kenne die Deutschen auch eher so, dass sie nicht zufrieden sind, egal wie gut es ihnen geht. Und was mir hier aufgefallen ist, dass viele gesagt haben, wie gut es ihnen geht vergleichsweise.
Die Leute haben zunehmend auch eine Sehnsucht nach wieder nach mehr Gemeinschaft, nach Teilhabe. Also nicht nur was zu besitzen, sondern halt auch das zu teilen mit anderen Leuten.
Kein schöner Land in dieser Zeit.
Also diese Leistungsgerechtigkeit, die ist schon in der DNA der Deutschen drinnen. Aber es ist absolut nicht in Ordnung, dass jemand das Hundertfache von mir bekommt. So viel an Leistung geht gar nicht.
Das Modellhafte, was ich darin sehe, ist, dass ich mir wünsche, dass wir als Gesellschaft diesen Brückenschlag, sag ich mal so auch, zwischen Arm und Reich mehr praktizieren.
Da haben wir so manche
was zuträglich ist fürs Glück, sind gelingende Beziehungen, Arbeit, die einem Spaß macht, die Natur, also alles Dinge, die eigentlich überhaupt keine Rolle spielen in der bisher auf Wachstum fixierten Wirtschaft.
Und Taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund.
Denk ich an Deutschland. Wir werfen heute einen Blick in die Seele der Nation. Wir leben ja in Zeiten großer Umbrüche. Die Verunsicherung nimmt zu. Die Welt ist komplexer geworden. Die Konflikte rücken näher. Viele Menschen sind in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen, um hier in Frieden leben zu können. Deutschland hat ja einen guten Ruf in der Welt. Der Wohlstand ist hoch, die Arbeitslosigkeit ist vergleichsweise niedrig. Demokratie, Pressefreiheit, gute Gesundheitsversorgung, Religionsfreiheit, soziale Sicherungssysteme. Natürlich gibt es auch bei uns Dinge, die man besser machen könnte. Aber in Deutschland ist vieles da, wonach sich Menschen in anderen Ländern sehnen. Und wie sehen wir Deutschen das Leben hier? Sind wir zufrieden? Können wir es genießen? Was ist uns wichtig? Was erwarten wir von der Zukunft? Was soll in Zukunft besser werden? Dazu sind Deutsche befragt worden. Wie ist es heute? Wie soll es werden? Und wie wird es sein? Das waren die drei zentralen Perspektiven, über die die Menschen in der großen sogenannten Vermächtnisstudie befragt wurden. Zusammengefasst hat die Ergebnisse die Soziologin Jutta Almendinger in dem Buch Das Land, in dem wir leben wollen. Wie die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellen. Schönen guten Abend, Frau Dr. Almendinger.
Einen schönen guten Abend, Frau Renk.
Es ging ja um viele Lebensbereiche, Familie, Arbeit, Gesundheit, Technik, Wohnen, Essen und um einen besonderen Ansatz. Sie haben nicht nur klassische Fragen gestellt, sondern auch Sinneseindrücke einbezogen, das Fühlen, Riechen und Hören. Wieso das?
Wir wollten jetzt ja nicht, dass die Leute denken, oh Gott sei Dank, hoffentlich sind die jetzt bald mal fertig und da aus der Tür raus. Sondern wir wollten, dass sie sich darauf einlassen. Ich meine, so ein Vermächtnis ist etwas sehr Intimes. Und dann dachten wir, vielleicht geht es tatsächlich, wenn man sie an so vier ganz unterschiedlichen Düften riechen lässt, wenn man ihnen unterschiedliche Oberflächen gibt und dann fragt, ja, wie fühlt sich ihr Leben an? Wie sollte sich das Leben anfühlen? Wie wird sich das Leben anfühlen? Und ich muss sagen, das hat super geklappt. Die Leute haben uns ganz tolle Antworten gegeben, warum sie diese Düfte ausgewählt haben, diese Oberflächen. Das hat sich so doch in der Tat dargestellt. Wenn wir wissen, welchen Rhythmus die Menschen ausgewählt haben, relativ genau wissen, in welchen Berufsgruppen sie arbeiten, bei den Düften auch, da brauchen wir ganz viele Zufriedenheitsfragen gar nicht zu stellen, wenn wir wissen, was man riecht.
Aha. Wonach riecht Zufriedenheit?
Bei den meisten Leuten nach Grapefruit und wenn man älter ist, dann eher nach Rose. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sehr zufrieden sind, wenn sie das Leder gewählt haben. Das waren dann zwei Schuhmacher.
Okay, ja gut, dann ist es mit dem Beruf verbunden. Vermächtnis ist ja ein unglaublich großes Wort. Gibt es gesamtgesellschaftliche Werte, die die Menschen ganz unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund und Status weitergeben möchten? Gibt es sozusagen mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, als wir das vielleicht vermuten würden?
Wir haben die schon in vielen, vielen anderen Untersuchungen im Übrigen gezeigten Unterschiede nach Personen mit niedriger und hoher Bildung oder mit mehr oder weniger Geld oder der Generation Y und den 50, 60, 70-Jährigen. Aber wenn man nach dem Vermächtnis fragt, dann kommen diese Welten zusammen und in meiner Sprache die signifikanten großen Unterschiede verschwinden.
Dieses Klischee über Deutschsein, fleißig, ordentlich, diszipliniert, finden Sie das wieder in den Studienergebnissen?
Ja, aber nicht so, wie Sie es jetzt intoniert haben. Ich meine, die Leute, ja, sie wollen erwerbstätig sein. Nicht nur heute, das wissen wir, sondern sie geben das als ihr Vermächtnis weiter. Das tun im Übrigen die 14-Jährigen genauso wie die 80-Jährigen. Hochinteressant. aber es ist nicht dieses diszipliniert fleißig und ich möchte jetzt mein Häusle bauen, sondern es ist eher, ich möchte was tun, um mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, mich selbst auch zu entwickeln außerhalb meines eigenen familiären Daseins, meines Freundeskreises. Ich möchte mich reiben können, ich möchte andere Welten entdecken können. Und das weiß ich nicht, ob das so mit diesem Klischee zusammenpasst. Die Leute in Deutschland sind fleißig, diszipliniert und sauber.
Ja, was treibt uns Deutschen denn die Sorgenfalten ins Gesicht?
Nun, schon die Entwicklung sozialer Unterschiede, das wird in dieser Befragung sehr deutlich. Es ist nicht so, dass die Leute da jammern, dass sie nicht die gleichen Chancen haben im Zugang zu Bildung. Das hat mich überrascht, sondern die Sorge, dass das Spektrum dessen, was für eine bestimmte Leistung gezahlt wird, zu groß ist. Die sagen, es ist in Ordnung, dass man für mehr oder weniger Geld bekommt. Also diese Leistungsgerechtigkeit, die ist schon in der DNA der Deutschen drinnen. Mhm. Aber es ist absolut nicht in Ordnung, dass jemand das Hundertfache von mir bekommt. So viel an Leistung geht gar nicht. Und von daher fordern sie schon sehr stark nicht nur einen Mindestlohn, also viel niedriger kann es gar nicht gehen an Leistung, sondern auch klar und deutlich einen Maximallohn.
Zum Thema Erbschaften waren die Deutschen auch überraschend. Das ist Ihnen wohl ein ganz zentraler Punkt, da kommen wir später in der Sendung nochmal drauf. Sie haben eine erste Runde dieser Studie gemacht 2015 mit den persönlichen Interviews, dann eine Nachbefragung im Jahr 2016. Das war ja eine sehr intensive Zeit, was sich da so getan hat in diesem einen Jahr. 2015 die große Willkommenskultur, 2016 dann große Verunsicherung und ein großer Zweifel auch am Wir schaffen das. Wie schnell zeigen sich da Veränderungen in Ihrer Studie?
Das war so gar nicht geplant, dass wir in diesem kurzen Abstand nochmal diese Studie durchführen. Und wir mussten da reagieren, wir wollten reagieren auf diese Diskussion. Auf der einen Seite, wir schaffen das, und dann die Diskussion um die Höchstgrenzen, weil das teilweise ja dann auch eine verletzende Diskussion war. Und wir wollten sehen, beschäftigt das die Leute. Und in der Tat haben wir zwei ganz große Veränderungen innerhalb dieser wenigen Monate gesehen. Die eine Veränderung war bei den Migranten, die selbst hier in Deutschland, also noch nicht geboren sind, also Migranten der ersten Generation. Die waren in der ersten Befragung 2015 eigentlich jene, die am optimistischsten in die Zukunft schauten. Man hatte den Eindruck, sie haben es geschafft, nach Deutschland zu kommen, lernen jetzt Deutsch, sehen da eine Zukunft. Und das Zukunftsbild, welches sie gemalt haben über unser Land, ist positiver gewesen als das von Personen ohne Migrationshintergrund. Mhm. Bei der Studie, die wir dann 2016 nach nur 12 Monaten gemacht haben, hatte sich das schlagartig verändert. Und zwar hauptsächlich in ihrem Wohlgefühl hier und heute. Sie hatten sich irgendwie ausgegrenzt gefühlt. Also jene, die eigentlich schon angekommen waren, fühlten sich durch diesen Diskurs gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge selbst mit angesprochen und nicht mehr gewollt. Das andere war ein sehr, sehr hoher Anstieg vom politischen Interesse, insbesondere bei jüngeren Leuten. Also dann, wenn man nachfragte, warum sich dann artikulierten gegen bestimmte Dinge von der AfD, die sagten, nee, also jetzt geht es wirklich um viel in Deutschland, jetzt würden wir auch viel eher wählen gehen, und wo man den Eindruck hatte, jetzt haben sie klare politische Dinge auf dem Tisch und fühlen sich gefordert, mitzuentscheiden.
Großes Thema im richtigen Leben und natürlich auch in der Vermächtnisstudie ist die Familie und die Vereinbarkeit von Kindererziehung und Beruf und die Aufteilung der Familienarbeit vor allen Dingen zwischen Männern und Frauen. Bevor wir dazu von Ihnen, Frau Dr. Almendinger, hören, was die Studie ergeben hat, gibt es Einblicke in den Alltag von Männern, die versuchen, sich da mehr einzubringen. Wie viel Mama steckt in Papa, heißt ein Feature von Friederike Wede. Wir haben den Aspekt des neuen Mannes herausgefischt, der mit der neuen Rolle der Frau auch für sich eine neue Chance sieht.
Tatsache ist, Frauen sind längst nicht mehr nur Hausfrau und Mutter. Sie arbeiten, machen Karriere und haben Familie. Aber nicht nur die Rolle der Frau, auch die der Männer hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch geändert. Männer sind längst nicht mehr nur der Ernährer, der seine Kinder wochentags höchstens schlafen sieht, weil er so spät nach Hause kommt. Sie sind Väter aus Leidenschaft, holen ihre Kinder von der Kita ab, kleben Pflaster, kochen Kartoffelbrei und bleiben daheim am Krankenbett, wenn die Windpocken zuschlagen. Diese neuen Väter, wie sie gerne betitelt werden, gab es so noch nie, sagt der Historiker und Theologe Martin Rosowski, Geschäftsführer der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Ich glaube, dass wir heute eine Generation von Männern zwischen 25 und 35 Jahren und auch älter haben, die wie nie eine Generation zuvor so verantwortlich, aktiv als Väter agiert, als das in der Geschichte bisher der Fall war. Ich glaube, hier hat sich Erhebliches am Rollenbild eines Mannes in unserer Gesellschaft geändert.
Die klassische Doppelbelastung aus Familie und Beruf, bislang vornehmlich als Problem der Frauen wahrgenommen, holt zunehmend auch die Männer ein. Auch sie wollen alles, Bilderbuchpapa sein und Karriere machen. Und wie bei den Frauen hinkt auch bei den Männern die Realität diesem Wunschdenken in vielerlei Hinsicht hinterher, beobachtet Martin Rosowski. Er setzt sich ein für Lohngerechtigkeit, mehr Erziehungszeit für Väter, aber auch für ein verändertes Denken in Personalabteilungen oder für bunte Führungsgremien in den Chefetagen, die verschiedene Lebensentwürfe und Familienmodelle repräsentieren.
Also wir machen keinen Hehl daraus, dass wir in den letzten 5 Jahren gute und wichtige Ansätze in der Bundespolitik, was die Vereinbarkeitsfrage angeht, sehen. Angefangen bei dem neuen Elternzeitgesetz, das ja sogenannte Partnerinnen- und Partnermonate vorsieht. Aber auch das Elterngeld Plus ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und auch die von der Ministerin Schwesig angestoßene Diskussion darum, ob es nicht so etwas wie eine verkürzte Arbeitszeit für Familien generell geben müsste. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass Männer in unseren Betrieben vor größeren Schwierigkeiten stehen, wenn sie ihre Vereinbarkeitsfrage in den Mittelpunkt stellen. Und sie stoßen da auf viele Mentalitätsprobleme, weil es gerade im Mittelbau des Managements noch Rollenvorstellungen gibt, die den Mann in erster Linie als den Ernährer sehen und nicht als erziehenden Vater.
Und so lassen sich viele Männer, wohl oder übel, auf den Dauerspagat ein – und drohen zu zerbrechen an ihrem anscheinend unerfüllbaren Selbstanspruch.
Neue Väter und das schwierige Aufbrechen alter Strukturen. Frau Professor Almendinger, da kommt noch mal Ihre Studie ins Spiel darüber, wie die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellen. Vermächtnisstudie nennen Sie sie. Wenn ich die Studie richtig gelesen habe, dann gehen wichtige Impulse für Veränderungen in unserer Gesellschaft offenbar von den Frauen aus. Frauen wollen auch an nachfolgende Generationen weitergeben, wie wichtig Erwerbstätigkeit ist für ein unabhängiges Leben. Und sie fordern mehr Engagement der Männer im Bereich Haushalt und Kinder. Da hat sich durch alle Generationen hindurch viel bewegt, oder?
Ja, was ich interessant finde, ist, dass das ja keine Forderung ist nach eingeschränkter Erwerbsarbeit. Diese Frauen, die wollen ja nicht das Leben der Männer haben oder das Leben ihrer Väter haben. Das wäre für sie ja ganz furchtbar. Sie fordern ganz klar das Recht ein, dass wenn sie Kinder haben, dass sie auch Zeit haben für die Kinder, dass wenn sie ihre Eltern pflegen wollen, dass sie auch Zeit haben, ohne dass das zu diesen Maßnahmen des Abstrafens im Erwerbsleben führt. Also, dass sie dann keine Karriere mehr machen können, dass sie niedrig Löhne haben, dass sie aus Teilzeit nicht mehr rauskommen. Das heißt, sie sind wirklich aktiv dahin, dass man eine ganz neue Welt der Erwerbstätigkeit denken muss, mit einer niedrigeren Normalarbeitszeit. Und sie haben, muss ich sagen, schon auch Unterstützung in Männern. Die Alten sagen zu ihren Kindern oder in ihrem Vermächtnis wird es formuliert, bitte tut's uns nicht nach. Wir haben ganz viel verpasst in unserem Leben, weil wir so auf die Erwerbsarbeit fixiert waren. Und auch die Mütter sagen zu ihren Kindern, also passt auf und macht nicht nur Familie, sondern geht auch raus.
Also die klassischen Aspekte der Work-Life-Balance, wie das so schön heißt. Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei den Aussagen zu Kindern?
Ja, Frauen, die sagen hier, ohne rot zu werden. Natürlich, wenn ich Kinder habe, bringe ich für diese Kinder auch Opfer. Bei Männern ist da diese Zustimmung wesentlich verhaltener. Aber wenn man fragt, was würden Sie denn jetzt Ihrem Sohn mitgeben, dann geht das schon auch in diese Richtung viel stärker. Also da nähern sich Frauen und Männern auch an, wie man mit Familie und Erwerbsarbeit umgeht.
Sie haben ja immer diesen Dreiklang gemacht, also wie ist es, wie soll es werden und wie wird es sein? Glauben die Frauen, dass sich im Bereich Familienarbeit viel tun wird? Glauben das die Männer auch?
Beide sind skeptisch und da trauen sich die Frauen gegenseitig nicht so richtig über den Weg und die Männer gegenseitig auch nicht. Also Frauen haben schon von anderen Frauen interessanterweise den Eindruck, Vielleicht wollen die dann doch zu viel auf Familie machen und nehmen es nicht ernst mit der Erwerbsarbeit. Und die Männer, vielleicht, wenn es dann hart auf hart geht, bleiben die Männer dann doch im Beruf und arbeiten überlang und kümmern sich nicht um die Familie. Ich glaube, da muss die Politik, da müssen auch Unternehmen ganz viel tun, um diese Leitplanken zur Verfügung zu stellen, die es dann auch ermöglicht, dieses Leben zu leben, welches man sich wünscht oder welches man den nächsten Generationen wünscht.
Denk ich an Deutschland? Ein Blick in die Seele der Nation, so haben wir unsere Sendung heute Abend überschrieben. Wenn Sie jetzt an Deutschland denken, mit diesem Hintergrund der Studie, was denken Sie da?
Dass wir die Menschen mit viel mehr Respekt und zunächst mal behandeln sollten und ihnen viel mehr zutrauen, als wir es ihnen tun. Wir reden in solchen Allgemeinsätzen wie, puh, diese Leute sind Jammerlappen, diese sind Egomanen. Darum geht es den Menschen nicht. Die sehen sie, wir arbeiten heute in bestimmten Jobs, die sind massiv bedroht und sie wollen mitgenommen werden, so dass sie sich jetzt vorbereiten können für den Job, den sie dann in 5 Jahren haben werden. Die Leute, die wollen anders mit Technik umgehen wollen, sie möchten eine größere Aufklärung haben. Die Jungen insbesondere distanzieren sich vor diesem ständig nur am Netz hängen. Sie fordern eine Entschleunigung. Also da ist extrem viel in dieser Studie ersichtlich, wo Leute fast nach Hilfe rufen und nach Möglichkeiten der Umsetzung dessen, was sie als gut erachten.
Die Digitalisierung, die ist gleich noch unser Thema hier. Vielen Dank, Professor Jutta Almendinger, über die Vermächtnisstudie, die untersucht, wie die Deutschen ihre Zukunft sehen. Denk ich an Deutschland, ein Blick in die Seele der Nation, HR2 Kultur der Tag. Wir greifen den Aspekt, dass Frauen quasi der Motor für Veränderungen sind, auf, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Es geht um die Ausbremsung der Frauen in der Zukunft. Die Friedenspreisträgerin Margaret Atwood beschreibt in ihrem Buch Der Report der Magd eine Szenerie, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen will, von der sie aber sagt, dass ihre Vision der Zukunft schon begonnen hat. Schauplatz ist eine totalitäre Republik im Norden der heutigen USA. Dort werden Frauen in 3 Klassen eingeteilt: Hausfrauen, Gebärmaschinen oder Sklavinnen. Und es gibt eine Frau, die sich noch erinnert, wie es einmal war.
Frauen wurden damals nicht geschützt. Ich erinnere mich an die Regeln. Regeln, die nie ausdrücklich formuliert wurden, aber die jede Frau kannte. Öffne keinem Fremden die Tür, auch nicht, wenn er behauptet, er sei von der Polizei. Fordere ihn auf, seinen Ausweis unter der Tür hindurchzuschieben. Halte nie auf einer Landstraße an, um einem Autofahrer zu helfen, der angeblich in Schwierigkeiten ist. Lass das Auto verriegelt und fahr weiter. Dreh dich nicht um, wenn hinter dir jemand pfeift. Geh nachts nie allein in einen Waschsalon. Ich denke an die Waschsalons, an das, was ich anhatte, wenn ich in einen Waschsalon ging. Shorts, Jeans, Jogginghosen. An das, was ich in die Maschinen steckte. Meine eigenen Kleider, mein eigenes Waschmittel, mein eigenes Geld. Geld, das ich selbst verdient hatte. Ich stelle mir vor, wie es ist, so viel selbst bestimmen zu können. Jetzt gehen wir die gleichen Straßen entlang, rote Paare, und kein Mann ruft uns Obszönitäten nach, spricht uns an oder berührt uns. Niemand pfeift. Es gibt mehr als nur eine Form von Freiheit, sagte Tante Lydia. Freiheit zu und Freiheit von. In den Tagen der Anarchie war es die Freiheit zu. Jetzt bekommt ihr die Freiheit von. Unterschätzt sie nicht.
Gehen wir zurück in die Tage der Anarchie, zumindest aus dieser Perspektive von Tante Lydia, von der wir später noch mehr hören. Die Deutschen machen Dinge auch gerne mal von Hand. Und das empfinden sie auch als Wert, den sie an kommende Generationen weitergeben möchten. Gleichzeitig glauben aber viele, dass in Zukunft die Maschinen viele Bereiche des Lebens bestimmen werden. Klar gibt es Technikbegeisterte, aber eine große Mehrheit der Deutschen möchte nicht, dass im Haus alles automatisch abläuft. Wie die schöne neue digitale Welt aussehen würde, wenn wir sie ins Haus hineinlassen, das beschreibt uns Tobias Klein.
Montagmorgen 7.42 Uhr. Zeit aufzustehen.
Das Licht wird schon seit einer halben Stunde immer heller in meinem Schlafzimmer. Außerdem werden die Rollläden nach oben gefahren. Ich habe schon lange keinen Wecker mehr. Es ist das Zimmer selbst, das mich weckt. Das Schlafprogramm erkennt, wann ich nicht so tief schlafe und beginnt mich zu wecken. So gibt ein Computer meinen Rhythmus vor. Sam, wie ist das Wetter heute?
Es wird warm. Für heute sind 30 Grad angekündigt.
Ich habe die Sprachsteuerung Sam genannt und kann sie direkt ansprechen. Angefangen hat das alles mit Google Home oder Alexa von Amazon.
Ich stelle die Kaffeemaschine an.
Mit dem Kaffeegeruch in der Nase geht es zuerst ins Bad. Aber mein Bad ist auch mein Fitnessort. Mein tagesaktuelles Gewicht ist mit meiner Fitness-App und dem Kühlschrank verbunden. Und auch mein Arzt bekommt die Werte, wenn es nötig ist. Das nervt zwar, ist aber unglaublich effektiv. Denn ich will ja mein Wunschgewicht erreichen. Mein Handy bzw. mein Fitness-Tracker erkennt, wie viel ich mich bewege und errechnet dann daraus, wie viele Kalorien ich zu mir nehmen sollte. Der Kühlschrank schlägt mir dann vor, was ich essen könnte. Allerdings muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht so genau, wer jetzt alles weiß, wie viel ich wiege. Damit fühle ich mich nicht ganz so wohl.
Vergiss deine Tabletten nicht.
Sam erinnert mich sogar an meine Medikamente. Das kann man ja morgens schon mal vergessen. Hilft aber insbesondere älteren oder sehr kranken Menschen.
Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Ich verlasse das Haus und nehme keinen Schlüssel mit, denn an meiner Tür ist ein Fingerscanner. Weil ich der Letzte bin, der das Haus verlässt, schließen sich jetzt automatisch die Fenster. Außerdem schaltet sich das Licht aus. Im Winter wird die Heizung heruntergefahren und außerdem immer der Herd ausgeschaltet, sollte er noch an sein. Allerdings hängt alles davon ab, dass Sam richtig funktioniert und sich keinen Virus aus dem Internet eingefangen hat. Sämtliche Geräte kann man deshalb auch offline benutzen, ohne dass sie auf das Netz zugreifen. Es kommt nämlich immer wieder zu Hackerangriffen. Das sind gewissermaßen die modernen Einbrüche. Ich hoffe stark, dass die Sicherheitslücken bald geschlossen werden.
Da ist jemand an der Tür.
Das müsste der Lebensmitteleinkauf sein. Sam erkennt den Lieferjungen nicht, weil er nicht Teil der Familie ist. Den Einkauf habe ich vor ein paar Stunden bequem mit dem Smartphone erledigt. Ich öffne dem Lieferdienst per Tastendruck auf dem Handy die Tür und schicke ihm eine Nachricht, wo der Kühlschrank steht.
Ein Unbekannter im Haus.
Das muss ein Freund meines Sohnes sein. Machen die denn auch ihre Hausaufgaben? Ein Blick auf die Kamera im Kinderzimmer zeigt, es ist alles in Ordnung. Dann noch ein kurzer Blick auf das Haus meiner Eltern. Wenn sie zu lange im Bett liegen, dann warnt mich das System und ich kann kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Ich habe das mit meinen Eltern abgesprochen. Die beiden wissen, dass ich sie kontrollieren kann. Aber manchmal, muss ich zugeben, gehe ich etwas zu weit und schaue mehrfach mit dem Smartphone nach, ob alles okay ist. Genau wie meine Kinder haben ja meine Eltern eigentlich ein Recht darauf, alleine zu sein. Daran muss ich mich heutzutage immer wieder selbst erinnern. Aber auch ich werde kontrolliert. Sam weiß alles über mich. Die Frage ist nur, wer noch?
Schöne neue digitale Welt. Sam kann ein praktischer, aber auch unangenehmer Begleiter sein. HR2 Kultur der Tag. Wie stellen sich die Deutschen die Zukunft vor? Im Bereich von Technik und Digitalisierung wird sich wahrscheinlich noch eine Menge tun. Die Deutschen wünschen sich für die nachfolgenden Generationen, dass sie sich mehr für die technischen Entwicklungen interessieren und sie sehen selbstkritisch Defizite da bei sich. Viele fühlen sich aber auch einfach nur überfordert von den jetzt schon absehbaren Veränderungen und sie befürchten, in Zukunft nicht mehr mithalten zu können. Vielleicht auch gar nicht mehr gebraucht zu werden, wenn Roboter und Maschinen viele Arbeiten übernehmen. Professor Wolfgang Walster ist Informatiker und Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Schönen guten Abend, Herr Professor Walster.
Guten Abend.
Wie begründet ist denn die Sorge, dass die Maschinen den Menschen überflüssig machen werden im Produktionsablauf in Zukunft?
Also natürlich gibt es immer wieder viele Arbeitsplätze, die umgewandelt werden. Aber der Mensch bleibt weiterhin im Mittelpunkt, weil er doch in sehr vielen Tätigkeiten nicht ersetzbar ist. Das ist einerseits dort, wo neben der kognitiven Fähigkeit auch sehr stark das Sozial-Emotionale gefragt ist. Aber dann natürlich auch in den simplen, wie wir sagen, Sensomotorik, also sprich seinem sehr guten Fingerspitzengefühl, seiner Bewegungsstärke und seiner schnellen Auffassungsgabe in der Situation.
Das heißt, es gibt ja viele Bereiche, die sind für den Menschen ganz einfach, einfache Tätigkeiten. Da denken wir immer, das kann der Computer dann auch besonders gut, aber das ist gar nicht unbedingt so, ne?
Richtig, das ist eigentlich, nachdem ich mich jetzt 40 Jahre damit beschäftige, künstliche Intelligenz zu schaffen, haben wir festgestellt, es ist wirklich paradox. Das, was für den Menschen ganz einfach ist, ist für die Maschine sehr schwierig und umgekehrt. Was aber für den Menschen als tolle intellektuelle Leistung erscheint, beispielsweise einen Schachweltmeister zu schlagen, Go-Weltmeister zu schlagen oder auch in der Wissenschaft zu brillieren, das macht die Maschine mit Leichtigkeit.
Heißt das, dass es, wenn es um den Ersatz von Menschen durch Maschinen geht, diejenigen trifft, die jetzt noch gar nicht damit rechnen?
Das ist leider so. Wir werden erleben, dass in der Fabrikation, auch im Handwerk, immer mehr der Mensch mit Robotern zusammenarbeitet, aber dass er nicht ersetzt wird, sondern dass diese Maschinen den Menschen unterstützen, entlasten, ihm sozusagen wie ein Assistent oder Auszubildender zur Hand gehen, aber der Vorarbeiter bleibt der Mensch, auch wenn er sogar ungelernt ist und einfach nur als Facharbeiter sich durch Erfahrung bewährt hat. Die anderen, die stärker betroffen sind, sind diejenigen, die heute vor dem Bildschirm sitzen und einfach digitale Daten ansehen und dann einfache Entscheidungen treffen, kriegt er jetzt einen Kredit, darf er noch in der Familienversicherung bleiben, wie wird jetzt der Versicherungsfall sozusagen gelöst. Hier ist allerdings zu befürchten, dass diese Tätigkeiten immer stärker, gerade durch künstliche Intelligenz, automatisiert werden, denn wie ein Tsunami kommt jetzt die zweite Digitalisierungswelle auf uns zu, die es auch möglich macht, die digitalen Inhalte wirklich durch Computer zu verstehen. Mhm. Bisher haben wir nur Systeme, die sehen Zeichenketten. In Zukunft werden Bedeutungen erkannt und auch Bilder und sogar Videos inhaltlich analysiert und dann ist es doch für manche Tätigkeiten zu Ende. Das heißt aber nicht, dass in großer Menge Jobs verloren gehen, denn es entstehen ja immer wieder neue durch die Digitalisierung. Denken Sie zum Beispiel im Bildbereich, früher hatten wir die Fotolaboranten, heute haben wir Digitalbilder, aber dafür gibt es sehr viele Leute, die mit Photoshops Bildnachbearbeitung machen. Also es entstehen auch sehr viele Ersatzarbeitsplätze und wir können sagen, dort, wo wir die meisten Roboter beschäftigen, und das ist in Europa, in Deutschland, haben wir auch die wenigsten Arbeitslosen. Es ist also gerade umgekehrt.
Das heißt aber, also da, wo besonders viele Daten zu verarbeiten sind, das kann der Computer gut, aber sobald Handarbeit ins Spiel kommt, dann kommt auch wieder der Mensch ins Spiel.
Genau so ist es. Also wir sollten deshalb auch mehr auf diese manuell-sensorischen Tätigkeiten und auf die sozial-emotionalen Tätigkeiten. Das heißt, wir wollen natürlich eine Altenpflege, eine Kinderbetreuung, eine Schulausbildung, die kann man nun nicht dem Roboter überlassen. Da müssen Menschen ran, weil nur die auch die entsprechende emotionale Empathie entwickeln können und auch sich sozial verhalten. Da gibt es jede Menge Bedarf in unserer Gesellschaft, wie wir ja noch zu gut wissen.
Sie haben gesagt, wir haben die höchste Roboterdichte in Europa, aber auch wenig Arbeitslosigkeit. Was bedeutet das denn für unsere Ökonomie und auch für Firmen, die vielleicht ins Ausland gegangen sind?
Genau, das ist das Interessante, dass wir jetzt beobachten, seit 2-3 Jahren, dass immer mehr Firmen, die ihre Produktion in Billiglohnländer verlagert haben, hauptsächlich ja nach Asien, dass diese wieder zurückkommt. Warum? Weil wir jetzt in der Kollaboration, wir haben ja eine neue Generation von Robotern, die nicht mehr in Käfigen für sich alleine arbeitet, der so Hand in Hand mit dem Menschen arbeitet. Und dieses ist nun sehr viel effizienter als in einem Billiglohnland das zu produzieren. Erstens, weil höhere Qualität und höhere Produktivität erzielt wird zu günstigen Preisen. Und zweitens, und das ist das wichtige Argument, weil wir die Lieferketten verkürzen. Das heißt, wir haben nicht mehr lange Transportwege, die ja immer wieder in der Kritik sind, aber heute auch vom Konsumenten. Dann, wenn er immer mehr seine Produkte auch selbst entwerfen kann, nicht mehr toleriert werden. Denn wenn ein Sportschuh beispielsweise heute von mir, heute Abend an meinem Laptop entworfen wird, dann will ich den aber spätestens in 2-3 Tagen haben. Oder wenn ich ein Parfum für meine Frau zum Geburtstag selbst zusammenstelle, dann soll bitte schön das Parfum aber ganz schnell zum Geburtstag auch kommen. Das heißt, wir müssen auch wieder stärker hier produzieren. Das merken wir. Immer mehr Fabriken kommen nach Deutschland zurück, und sodass wir im Saldo ja verlorene Arbeitsplätze wieder hierher schaffen. Andererseits muss man sagen, gerade im Bankbereich, im Versicherungsbereich werden auch einige Sachbearbeitungsarbeitsplätze wegfallen. Im Saldo, glauben wir sogar, wird es mehr Arbeit geben.
Weil der Roboter den Menschen hilft und der Mensch durchaus Fähigkeiten hat, die der Roboter nicht hat. Gerade was die Sensorik der Hand angeht, ist da wohl ein ganz großes Thema. Herr Professor Walster vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
Denke ich an Deutschland, ein Blick in die Seele der Nation, HR2 Kultur, der Tag. Frauen die gleichen Rechte einzuräumen wie den Männern, das fällt in vielen Gesellschaften noch unter die Rubrik Zukunftsvision. Wer aber denkt, dass in Zukunft alles besser wird, der hat das Buch von Margaret Atwood noch nicht gelesen, Der Report der Magd. In dieser Zukunftsvision werden Frauen ihrer Selbstständigkeit beraubt.
Für die kommenden Generationen, sagte Tante Lydia, wird es sehr viel besser sein. Die Frauen werden in Harmonie zusammenleben, alle in einer Familie. Ihr werdet wie Töchter für sie sein. Und wenn die Bevölkerungszahl sich normalisiert hat, werden wir euch nicht von einem Haus zum anderen versetzen müssen, weil es dann genug für alle gibt. Es kann Bande wahrer Zuneigung geben, sagte sie und zwinkerte uns einschmeichelnd zu, unter solchen Bedingungen. Frauen zu einem gemeinsamen Ziel vereint, einander bei den täglichen Pflichten behilflich, während sie zusammen den Pfad des Lebens beschreiten und jede die ihr zugewiesene Aufgabe verrichtet. Warum soll man von einer Frau erwarten, dass sie alle Funktionen erfüllt, die zur heiteren Führung eines Haushalts gehören? Das ist weder vernünftig noch menschlich. Eure Töchter werden größere Freiheiten haben. Das Ziel, auf das wir hinarbeiten, ist ein kleiner Garten für jede von euch. Wieder die gefalteten Hände, die hauchende Stimme. Und das ist nur ein Beispiel. Der erhobene Zeigefinger, der uns droht. Aber wir dürfen nicht gierig sein, wie die Schweine, und zu viel verlangen, bevor es soweit ist. Nicht wahr?
Da wird Unfreiheit als Freiheit verkauft. Besitz schafft Sicherheit, so sehen es die Deutschen. Aber es gibt auch eine Bewegung, die nicht mehr darauf setzt, jedes Ding im eigenen Haushalt vorrätig zu halten. Gerade die jungen Leute in den Großstädten träumen auch längst nicht mehr davon, sofort mit 18 ein eigenes Auto zu besitzen. Carsharing verringert nicht nur die Kosten, auch die Parkplatznot wird kleiner. Und bei kleineren Gegenständen setzt sich das Leihen und Teilen auch immer mehr durch. Sandra Winzer über die Sharing Economy.
Hallo, hallo, ich habe den Sticker unten gesehen und ich wollte fragen, ob ich mir vielleicht eine Bohrmaschine ausleihen kann.
Ja. Bei Lisa Schmidt aus Darmstadt klingelt eine Nachbarin. Sie hat an den Aufklebern an Lisas Briefkasten gesehen, dass die junge Frau ihre Sachen verleiht. Denn Lisa macht mit beim Netzwerk Pumpi Pumpe.
Pumpi Pumpe ist eigentlich ein Sharing-Projekt, bei dem es darum geht, die Kommunikation zwischen Nachbarn zu fördern und auch den materiellen Austausch. Und zwar wird da über Sticker am Briefkasten gezeigt, welche Gegenstände in der Nachbarschaft so zu verleihen sind.
Fahrradpumpen, Reiskocher, Ping-Pong-Schläger oder Beamer. Netzwerke wie Pumpi Pumpe sind Teil der Sharing Economy, der Ökonomie des Teilens. Der Harvard-Ökonom Martin Weizmann prägte den Begriff. Er beruht auf der Annahme, dass sich der Wohlstand für alle vermehrt, je mehr die Marktteilnehmer ihr Eigentum gemeinsam nutzen, sagt auch die Ökonomieautorin Annette Jensen.
Und das heißt, dass nicht jeder alles besitzen muss, sondern man sich auch Zugang verschaffen kann zu der berühmten Bohrmaschine, einer Säge oder auch einem Fondue-Topf, ohne dass man ihn selbst kaufen muss. Wenn das im größeren Stil passieren würde und viele Leute sich nicht mehr alles anschaffen, dann könnte man Ressourcen sparen, weil viel weniger hergestellt werden müsste.
Das World Wide Web verbindet Angebot und Nachfrage. Couchsurfing, Share Your Office, Park at My House, leihdirwas.de. Mit wenigen Klicks eine Putzhilfe suchen, Legosteine ausleihen, ein Abendkleid gegen eine Handtasche tauschen oder eine Unterkunft buchen. Zum Teil umsonst, zum Teil gegen Gebühr. Für Thomas Dönnebrink, den Sprecher des internationalen Netzwerks WeShare, ein Gegentrend zur Individualisierung.
Das heißt, Leute haben zunehmend auch eine Sehnsucht nach wieder nach mehr Gemeinschaft, nicht mehr so materialistischen Autismus, wo man einfach nur für sich alleine Sachen konsumiert, sondern eigentlich mehr wieder mit anderen Leuten was zusammen macht.
Auch das Ferienwohnungsportal Airbnb oder der Mitfahrdienst Uber gehören dazu. Das leerstehende Gästezimmer an Freunde vermieten und das eigene Auto als Taxi nutzen. Für Anbieter interessant, aber auch für Nutzer, sagt der Umweltökonom Nico Pich.
Wenn wir uns beispielsweise Carsharing oder Car2Go etwa anschauen, stellen wir fest, dass damit ja sogar eine Gelegenheit geschaffen wird für Menschen, die sich bislang kein Auto leisten konnten, jetzt tatsächlich Zugriff zu nehmen auf ein Auto, ohne in ein Auto investieren zu müssen.
Und trotzdem, es geht natürlich auch ums Geld. Eine Studie des Frankfurter Wirtschaftsprüfers PwC schätzt, dass die weltweiten Umsätze für die Sharing-Economy-Bereiche Reisen, Auto, Finanzen, Nutzgegenstände und Musik von 15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 bis auf rund 335 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 steigen werden. Und es gibt kritische Stimmen. Werden die neuen Anbieter klassische Unternehmen verdrängen? Nichtsdestotrotz, mit dem Zustrom vieler Flüchtlinge in Hessen hat die Sharing Economy wieder einen Schwung bekommen. Uta und Dietrich Gerstner aus Hamburg etwa haben Flüchtlinge in ihr Haus aufgenommen. Sie teilen
unser Haus, unser Leben, unseren Küchentisch mit diesen Menschen.
Wir poolen unsere Gehälter, wir teilen unseren Raum, unser Leben, auch unsere, ich sag mal, Kompetenzen mit Menschen, die wenig haben, weil wir aber das von Gott oder ich sag mal vom Leben reich Beschenkte ohne große Verluste gerne weiterschenken.
Soziale Seite oder hart umkämpftes Marktsegment. Klar ist, die Sharing Economy boomt und sie wächst weiter.
Ich habe es vorhin im Gespräch mit Frau Professor Almendinger angedeutet, dass wir uns mit dem Thema Erben noch mal intensiver auseinandersetzen wollen. Das Vermögen an die nächste Generation weitergegeben werden soll, dass das Erarbeitete in der Familie bleiben soll, das ist für die Deutschen ein ganz zentraler Punkt. So soll es bleiben, sagen die meisten in der großen Vermächtnisstudie, von der wir eingangs gehört haben. 75% finden es gut, wenn Besitz in der Familie bleibt, wenn Eltern ihr Vermögen an die eigenen Kinder vererben. Da Bildungserfolg in Deutschland stark vom Elternhaus beeinflusst, wird zementiert, was da an Verhältnissen da ist. Wer hat, dem wird gegeben. Wer nichts hat, hat wenig Chancen, aus eigener Kraft aufzusteigen. Das scheint ja nicht so recht zusammenzupassen mit der gewünschten Chancengerechtigkeit. Vielleicht hilft uns da ein Blick in die Geschichte, um uns besser zu verstehen. Professor Dirk von Laak ist Historiker an der Uni Leipzig und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Erben. Schönen guten Abend, Herr Professor von Laak.
Guten Abend.
Wie hat sich das entwickelt mit dem Besitz und seiner Vererbung? Welche alten Denkmuster stecken da in uns drin?
Ja, wenn man das genau sagen könnte. Jedenfalls steckt da was drin. Und es ist etwas, was sich eben mit dem Interesse des Staates und der Gesellschaft insgesamt offenbar überkreuzt. Denn es wird seit vielen Jahrhunderten eigentlich darüber nachgedacht, welche Rolle Erben und Vererben spielen sollte. Und da diskutiert man auf der gesellschaftlichen Ebene regelmäßig anders als auf der individuellen und der familiären Ebene. Also um das kurz ein bisschen abzuholen, sagen wir mal im 18. Jahrhundert, da wurde die Diskussion geführt, ist das Erben und Vererben nicht eigentlich ein Mechanismus, um die Privilegien des Adels weiterzuführen? Und das junge Bürgertum hat stark dagegen argumentiert mit liberalen Argumenten und gesagt, nein, das Leistungsprinzip muss sich durchsetzen, das erst bringt die Gesellschaft wieder in Schwung, das schafft neue Investitionsmittel und so weiter. Kaum waren die Bürger die herrschende Klasse, hat man sich davon schrittweise wieder verabschiedet und hat am Erbe weiter festgehalten. Auch die Sowjetunion hat mal das Erben überhaupt abgeschafft, 1918 oder 19, hat dann wenige Jahre darauf wieder einführen müssen. Also selbst nach radikalen gesellschaftlichen Umbrüchen hat dieser Vererbungsmechanismus eine ganz starke Beharrungskraft.
Man hat es wieder einführen müssen in Russland, weil die Menschen dagegen rebelliert haben.
Ja, weil sich das nicht durchsetzen lassen, weil man auch gemerkt hat, es steckt ja auch ein Prinzip dahinter, was gesellschaftlich relevant ist. Die Menschen sparen an, sie haben ein intrinsisches Interesse, etwas weiterzugeben an die kommende Generation. Also die Logik für die eigene Familie zu wirtschaften und etwas anzuhäufen, es dann weiterzugeben, zu vermehren, die hat ja auch was. Ob das gesamtgesellschaftlich sinnvoll ist, das diskutieren wir bis heute. Wir beobachten, dass in langen Friedenszeiten sich dann gewissermaßen soziale Scheren immer weiter öffnen.
Ist dieser Fokus aufs Erbe auch ein Zeichen dafür, dass man den sozialen Sicherungssystemen des Staates misstraut?
Naja, teilweise mag das so sein. Eigentlich können wir ja beobachten, dass das Erben und Vererben so eine Art Funktionsverlust erfahren hat über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Im Grunde sorgt der Staat mit seinen Sicherungssystemen heute für fast alles vor. So war jedenfalls die Absicht des Wohlfahrtsstaates, sodass die Erbpraktiken so etwas wie schön zu haben, aber nicht unbedingt notwendig war, während vorher also weitläufige Familien damit versorgt werden mussten. Das ist jetzt durch den Sozialstaat im Grunde überholt und trotzdem hält es sich weiter fest. Und man kann sogar beobachten, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten eher heimlich solche Funktionen wiederkehren. Das heißt, wir werden heute angehalten, auch lebenslang anzusparen und in private Vorsorgen einzusparen und uns womöglich Eigentum, Wohnungseigentum etwa anzuschaffen, damit wir davon im Alter leben können und der Staat nicht eintreten muss. Denn das wird ja immer teurer für den Staat, weil wir alle immer älter werden und sehr viel länger an diesem sozialen System hängen. Insofern gibt es auch ein bisschen Rückbau und insofern auch eine Schonung von Erbpraktiken und Besitzakkumulation, um die sozialen Sicherungssysteme, diese Umverteilungssysteme zu entlasten.
Es werden noch bis 2020 bei uns unglaubliche Summen vererbt werden. Was macht das mit einer Gesellschaft? Gibt es dafür Beispiele in der Geschichte überhaupt?
Ja, ich glaube, die Summe der jährlich transferierten Beträge ist jetzt jüngst nochmal durchgerechnet worden, glaube ich, auf 400 Milliarden Euro pro Jahr. Mhm. Das ist ein unglaublicher Betrag. Interessant ist, dass gewissermaßen in langen Friedenszeiten immer zum besonderen Problem zu werden scheint. Nämlich wenn gewissermaßen dieses Prinzip, wer hat, dem wird gegeben, was Sie schon zitiert haben, wenn sich das fortsetzt und gewissermaßen zu einigen wenigen Superreichen oder einer engen Schicht führt, die auf den großen Teilen des Besitzes hocken und die anderen leer ausgehen. Ich weiß nicht, was das mit Gesellschaften macht. Auch das müsste man mal untersuchen, ob es einen Zusammenhang gibt mit gesellschaftlichen Aufständen oder Unruhen. Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts hat zu viele Enteignungen gesehen, durch Währungsreformen vor allem, durch Kriege, durch andere revolutionäre Brüche, als dass das im 20. Jahrhundert zu einem wirklichen gesellschaftlichen Risiko geworden wäre. Aber jetzt leben wir seit über 70 Jahren in Frieden und das Problem wird drängender werden.
Professor Dirk van Laak übers Erben und Vererben früher und heute. Was wollen die Deutschen an nachfolgende Generationen weitergeben? Das ist natürlich nicht nur Besitz, das sind auch Weltanschauungen, Werte. Was das Familienleben angeht, hat sich in Deutschland viel getan. Traditionelle Ehe, Patchwork-Familie, homosexuelle Beziehungen. Die Deutschen haben sich an die Pluralität zumindest gewöhnt oder finden sie sogar richtig gut und für die Zukunft erhaltenswert. Wie fragil solche Freiheiten sind, das beschreibt Margaret Atwood in ihrem Roman Der Report der Markt. Gilead, das ist im Roman ein totalitär geführtes Land, in dem Frauen im Grunde wie Nutzvieh gehalten werden.
Heute ist ein Tag des Danksagens, beginnt der Kommandant. Ein Tag des Lobpreisens. Ich schalte ab während seiner Rede über Sieg und Opfer. Dann folgt ein langes Gebet über unwürdige Gefäße, dann ein Choral. Gilead, gib dich zufrieden. Gilead, lass mich in Frieden, sang Moira immer. Jetzt kommt der Hauptteil. Die 20 Engel kommen herein, frisch von der Front, frisch dekoriert, begleitet von ihrer Ehrengarde. So marschieren sie, eins, zwei, auf den offenen Platz in der Mitte. Stillgestanden, rührt euch. Und jetzt kommen die 20 verschleierten Töchter in Weiß, schüchtern nach vorn. Von ihren Müttern am Ellbogen gehalten. Die Mütter, nicht die Väter, geben heutzutage die Töchter weg und helfen beim Arrangieren der Ehen. Natürlich sind die Ehen arrangiert. Diese Mädchen durften schon jahrelang nicht mehr mit einem Mann allein sein. Sind sie alt genug, um sich an irgendetwas aus der Zeit davor zu erinnern? Wie sie Baseball spielten, in Jeans und Turnschuhen, Fahrrad fuhren, Bücher lasen, ganz allein? Obwohl manche von ihnen nicht älter als 14 sind, früh übt sich, heißt die Taktik, werden sie sich doch erinnern. Und auch die nach ihnen werden sich erinnern, noch 3 oder 4 oder 5 Jahre lang. Aber danach nicht mehr. Sie werden immer in Weiß, immer in Mädchengruppen gewesen sein. Sie werden immer stumm gewesen sein.
Eine düstere Zukunftsvision aus Amerika. HR2 Kultur der Tag. Auch das wurde in der großen Studie, wie die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellen, abgefragt. Wie wichtig soll Nachhaltigkeit sein? Und wird es auch so kommen? Die Menschen bezweifeln, dass es sich so positiv entwickeln wird, wie es sein sollte. Aber immerhin, der Wunsch ist da, mehr im Einklang mit der Natur und ressourcenschonend zu leben. Auch unser Autor Ulrich Sonnenschein findet, weniger ist einfach mehr.
Zukunft ist Fortschritt, heißt es immer wieder, Wachstum und Entwicklung. Stillstand ist wie beim Haifisch der Untergang, der Erstickungstod. Wenn die Dinge nicht mehr wachsen, sich Bedarf und Verbrauch nicht mehr steigern lassen, dann bleibt der wirtschaftliche Motor stehen. Aber muss das so sein? Sind das die grundlegenden Gesetze eines sich selbst fütternden, haifischartigen Kapitalismus? Gibt es keine Alternativen zum Hamsterrad des Konsums? Wenn dem so wäre, könnten wir an dieser Stelle schließen und uns in unser unvermeidliches Schicksal ergeben. Ich glaube daran, dass es auch anders geht. Ich glaube an den Wert der Bescheidenheit, einer neuen Bescheidenheit. Was früher eine Not war, könnte morgen eine Tugend werden. Denn wir haben die Chance, uns aus der bunten Supermarkt-Warenwelt zurückzuziehen und unser Leben anders zu gestalten. Anstatt billiges Fleisch aus Massentierhaltung zu kaufen, 7-mal in der Woche, vielleicht nur einmal und dafür aus einer artgerechten Zucht. Wir essen Massen von Fleisch ohne jedes schlechte Gewissen, weil man die Antibiotika und Angsthormone, die wir damit zu uns nehmen, weder sieht noch schmeckt. Es gehört inzwischen fraglos dazu. Wenn das Fleisch fehlt, ist die Mahlzeit nicht komplett. Und die Erzählungen der Oma vom Braten nur am Sonntag sind lediglich Indizien einer unwürdigen Armut. Ein anderes Beispiel. Fragen wir uns jemals, ob wir unbedingt mit dem Auto fahren müssen, anstatt mit Bus oder Bahn, wenn wir morgens die Garage öffnen oder den am Vorabend lange gesuchten Parkplatz wieder verlassen? Das Auto ist doch schon lange kein Symbol individueller Freiheit mehr, seit der Verkehrsfluss in zahllosen Staus zum Erliegen gekommen ist. Und der so oft beschworene Trend zum Fahrrad ist im Krieg auf den zu engen Straßen weniger Fortbewegungsmittel als vor allem ein Freizeitspaß in den Grüngürteln der Städte. Brauchen wir jedes Jahr einen neuen Anzug und alle 5 ein neues Auto? Sind wir darauf angewiesen, Innovation auf dem Leib zu tragen und im Diktat der Moden Kleidung nicht nach Abnutzung, sondern nach Kriterien der Bewunderung zu wechseln? Sind unerfüllte Wünsche so übermächtig, dass Aufschub zu Leid wird und Triebverzicht zur Qual? Wir haben uns daran gewöhnt, alles zu jeder Zeit zur Verfügung zu haben. Erdbeeren im Winter, Schokolade im Sommer, exotisches Gemüse und Früchte mit unaussprechlichen Namen das ganze Jahr. Die Transportkilometer, die dazu nötig sind, stehen leider nicht auf dem Etikett. Geht es nicht auch eine Stufe kleiner, mit mehr Bewusstsein für den lokalen Anbau, für eine Tierzucht ohne Gewinnmaximierung und einen saisongebundenen Verzehr von Kohl, Salat und Birnenkompott? Das Wohlgefühl, das wir in Unwissenheit genießen, kommt ins Wanken, wenn man das ganze Bild betrachtet. Wo bislang Gier, unreflektierte Genusssucht und Bequemlichkeit das Bruttosozialprodukt steigerten, könnte eine neue Art der Selbstbeschränkung stehen, die Quantität durch Qualität ersetzt und damit auch ökonomisch neue Wege geht.
Es muss nicht immer noch mehr sein. Ein neuer Weg kann auch ein bescheidener Weg sein. Einen Trend zur Bescheidenheit kann man aber aus der Vermächtnisstudie, von der wir hier gehört haben, nicht herauslesen. Denke ich an Deutschland. Ein Blick in die Seele der Nation. HR2 Kultur der Tag. Wir nähern uns dieser Seele jetzt nochmal von einer ganz anderen Warte. Und zwar mit einem Mann, der viele Welten kennt, von denen aus er auf Deutschland schauen kann. Mit einem Vater, der aus dem Irak kam. Er ist dann aufgewachsen in der DDR. Unser Gast, die Familie der Mutter kam aus Masuren und dann lernte er nochmal ein anderes Deutschland kennen in der Bundesrepublik. Beste Voraussetzungen, um aus diesen vielen Quellen literarisch zu schöpfen. Scherko Fatach ist Autor und momentan Stadtschreiber von Bergen-Enkheim und deshalb hat er es auch nicht weit ins Studio. Schönen guten Abend, Herr Fatach.
Guten Abend.
Wir haben ja viel gehört von dem, was sich die Deutschen so vorstellen, wie auch Anspruch und Wirklichkeit zum Teil auseinanderklaffen. Sie haben einen besonderen Blick für gesellschaftliche Entwicklungen, eine besondere Sensibilität durch die vielen Welten, in denen Sie sich von klein auf bewegt haben. Was denken Sie, wenn Sie an Deutschland denken?
Tja, zunächst mal denke ich an mein Heimatland. Das muss man schon mal herausstellen. Und meine Muttersprache, in der ich ja auch literarisch schreibe. Andererseits, was mich tagsüber, wenn ich die Nachrichten schaue, wie jeden wahrscheinlich beschäftigt, ist dieser Transformationsprozess, den wir erleben. Das habe ich nun in meinem Leben schon einmal erlebt und Was mich beschäftigt, ist, ob wir es hinbekommen, in unserem Denken, in unserer ganzen Einstellung zu dieser Gesellschaft, in der wir leben, mit den tief eingreifenden Veränderungen, die uns bevorstehen, zurechtzukommen.
Mit den tief eingreifenden Veränderungen meinen Sie vor allen Dingen die Zuwanderung oder denken Sie noch an andere Aspekte?
Das wäre jetzt so einer der Aspekte, der neben der Digitalisierung und sicherlich auch noch anderen Aspekten eine große Rolle spielt. Aber hier wird es für mich als Autor interessant, weil es ja auch um eine kulturelle Veränderung der Gesellschaft geht.
Und was kann Literatur da tun für das Land, in dem wir leben wollen?
Sie kann versuchen, eigentlich ist das auch ihre Daseinsberechtigung in meinen Augen, ja, das ist jetzt sehr subjektiv gesprochen, sie kann versuchen, in die Köpfe der Beteiligten zu kriechen quasi und einen Blick auf die Welt zu erlauben, der durchaus ambivalent sein kann, ohne zu urteilen, ein wenig distanziert, dann wieder Nähe suchen und damit etwas herstellen wie eine Multiperspektivität, was sehr schwer zu machen ist, wenn man ein Filmteam dabei hat, mit vielem technischem Gerät arbeiten muss und unter Zeitdruck steht.
Multiperspektivität, die haben Sie ja eigentlich qua Geburt quasi, weil Sie eben aus so vielen unterschiedlichen Kulturen auch schöpfen können. Und Sie haben bei Ihren vielen Reisen in den Irak oder den Iran vorhergesehen, dass da eine Flüchtlingswelle auf uns zukommen würde. Wie kam das?
Ja, die Geschichte habe ich öfter erzählt, als ich vor 10, 12, 13 Jahren im Irak war und mit jungen Leuten sprach. Damals breitete sich vor Ort gerade das Internet aus und es gab Internetcafés. Da konnte man sich plötzlich treffen. Das war was ganz Neues im Unterschied zum Teehaus oder so. Als ich mit denen sprach, fiel mir auf, dass sie alle davon überzeugt waren, das Leben, das wahre Leben, das erfolgversprechende Leben sei anderswo, nämlich im Westen, in Europa, in den USA. Und da es so durch die Bank weg die Vorstellung der Leute war, übrigens bei Männern und Frauen gleichermaßen, ahnte ich, da kommt etwas auf uns zu.
Und haben Sie auch feststellen können damals schon, dass die Vorstellungen darüber, was man hier im Westen zu erwarten hat, mit der Realität kaum zu vereinbaren sind?
Absolut ja. Es ist, ich würde das sogar als eine Art Realitätsverlust bezeichnen. Das hat sicher auch mit den Internetbildern zu tun. Die Vorstellungen, die die Leute von Migration haben, sind falsch. Häufig. Und das führt hier in dem Zielland dann auch zu Konflikten.
Welche Vorstellungen sind das, an die Sie da denken? An welche falschen Vorstellungen?
Beispielsweise sind viele nicht gut genug ausgebildet und erwarten, durch reine körperliche, einfache Arbeiten sich irgendwie über Wasser halten zu können, kommen aber in eine komplexe Gesellschaft, in der Bildung, Ausbildung eine Rolle spielt. Also sie müssen noch Jahre in ihre Berufskarrieren investieren, bevor sie überhaupt anfangen können. Außerdem sind Migranten, und das wissen wir auch aus der deutschen Geschichte, immer diejenigen, die unten einsteigen in der Gesellschaft, eben weil sie meist nichts vererben ihrer nächsten Generation. Das Thema hatten wir ja hier auch schon. Also all diese Vorstellungen als ein erfolgreicher Ronaldo in dieser Gesellschaft, ein Multimillionär und Sieger zu sein, sind falsch und werden in den meisten Fällen, zumindest für die ersten Generationen, enttäuscht werden.
Und dann kommt noch der schwierige Spracherwerb dazu. Deutsch ist ja nicht gerade leicht zu lernen. Welche Rolle spielt das denn für Sie und Ihr Arbeiten, wie sich die deutsche Gesellschaft selbst sieht? Welche Wünsche Sie da jetzt auch gehört haben, die deutsche Gesellschaft für die Zukunft hat?
Na, das spielt so direkt inhaltlich für mich jetzt nicht die Hauptrolle. Ne? Was mich beschäftigt, ist vor allen Dingen die Erwartung der Deutschen an das, was wir Gesellschaft nennen. Ich glaube, es war Helmut Plessner, der einmal unterschieden hat zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Eine Gesellschaft ist etwas sich Wandelndes, das muss man managen. Da ist ab und an auch mal durchaus so etwas, um mechanisch zu sprechen, wie ein Druckausgleich nötig. Eine Gemeinschaft, eine Volksgemeinschaft ist hingegen etwas wie eine Utopie, die gefährlich sein kann. Wir wissen auch das aus der deutschen Geschichte. Wenn wir also auf die Gesellschaft schauen, auf das Gebilde, was sich ständig ändert und in dem auch nicht konfliktfrei allein gehandelt und sich entwickelt werden kann, dann hoffe ich, dass die Deutschen ihre Träume von einer essentiellen, irgendwie mythischen Gemeinschaft verlieren und mehr pragmatischer werden. hört sich nicht sehr reizvoll an, was ich da sage, das ist mir klar, aber diese Veränderungen, die wir jetzt haben, müssen wir pragmatisch angehen.
Sie sehen sich mit Ihrem Schreiben als Brückenbauer. Welche Brücke ist das? Von welchem Ufer zu welchem Ufer hin?
Na, in meinem Fall, das ist natürlich familiär bedingt, interessiert mich von früh an der Nahe Osten besonders. Wir erleben ja, was das für ein Pulverfass ist. Diese Konflikte, die jetzt auch hier natürlich angekommen sind und viel näher sind, etwa nach meiner Erfahrung als vor 15 Jahren noch. Diese Konflikte interessieren mich aber in der Wechselwirkung. Ich will nicht allein beschreiben die Odyssee von Menschen, die hierher kommen und sich durchbeißen müssen. Nein, ich möchte auch die Reaktion mit beschreiben und ja, aus beiden Punkten, wenn man es gut macht, entsteht so etwas wie eine Brücke.
Vielen Dank, Sherko Fatach. Denke ich an Deutschland? Ein Blick in die Seele der Nation. HR2 Kultur der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.